Ich habe gerade vorher noch einen Witz gehört, der passt zwar nicht zur Predigt, aber wurscht. Warum hat der Mensch zwei Nasenlöcher? Damit unser Vogel ab und zu die Beine ausstrecken kann. Richte den Blick nur auf Jesus, haben wir gesungen, und das ist ein super Einstieg für die Predigt. Wir gehen heute weiter im Kolosserbrief. Starten mit dem dritten Kapitel, die ersten fünf Verse. Und es ist gut, dass wir nur fünf Verse haben. Das gibt mir die Gelegenheit, dass ich ein bisschen weiter ausholen kann. Wer kann sich noch an das VGA-Kabel erinnern? War so eine Eselsbrücke. Wir sind V, wir sind was? V? Verrückt, genau. Warum sind wir verrückt? Weil wir über was offen reden? Über was? Über das Geheimnis Gottes, genau, und das tun wir trotz Anfeindung, genau. Und unser Ziel ist es letztendlich, dass wir was werden? K? Komplett oder vollkommen, reif, mündig, Jesus ähnlicher. Und ich denke, solche Eselsbrücken sind hilfreich. Warum? Weil wir leider sehr schnell vergessen. Im Jänner tue ich jedes Jahr so mein Computer, mein Handy säubern und die ganzen Daten dann auf eine externe Festplatte sichern und auch so meine Predigten, und da habe ich schon ganze Listen, was ich schon alles gepredigt habe. Und wenn ich das dann so durchliest, denke ich mir, aha, über das habe ich auch schon predigt. Keine Ahnung, quasi nichts mehr davon. Man vergisst einfach so schnell und das wird immer schlimmer. Und Gott weiß das auch, dass wir vergesslich sind, und darum hat er quer durch die Heilige Schrift überall wieder so Erinnerungen für uns hinterlegt. Und so im Alten Testament gibt es eine ganze Fülle an Erinnerungen, angefangen vom Passafest, alle anderen Festlichkeiten und die ganzen Propheten, wenn man durchliest, immer wieder Erinnerungen. Woran soll sich das Volk Gottes ganz speziell erinnern? Es hat im Alten Testament ein wirklich großes, wichtiges Ereignis geben, das immer wieder auftaucht. Was ist das? Der Auszug aus Ägypten, ganz genau. Das soll sein Volk nie und nimmer vergessen. Da lesen wir zum Beispiel im Psalm 81, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus Ägypten herausgebracht. Oder im Hosea steht, ich bin der Herr, euer Gott, ich habe euch aus Ägypten befreit. Oder Micha sagt, ich habe dich sogar aus der Sklaverei in Ägypten erlöst und dir Mose, Aaron und Miriam als Führer gegeben. Das taucht einfach immer und immer wieder auf. Das ist das, was das Volk nie und niemals vergessen soll. Warum feiern wir im Gottesdienst immer wieder das Abendmahl? Es ist ein Gedächtnismahl. Warum feiern wir Ostern? Um uns an das wahre Passahlamm immer und immer wieder zu erinnern, immer ganz bewusst daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat, also sein Leben, sein Körper, sein Blut zur Vergebung unserer Sünden gegeben hat. Warum hat Paulus so viele Briefe geschrieben? Um die Christen damals und heute immer wieder zu erinnern und sie durch diese Erinnerung auch zu schützen vor falschen Lehren, vor Wölfen in Schafspelzen. Und so auch der Kolosserbrief. Er ist voll mit Erinnerungen, und diese Erinnerungen geben Orientierung und Richtung vor. Darum haben wir gesungen, richte deinen Blick auf Jesus. Es geht um die Ausrichtung, und deshalb ist der Titel unserer Predigt heute auch, stimmt die Richtung, richtet sich die Stimmung. Auch so ein bisschen ein Wortspiel, eine Eselsbrücke, damit man sich es vielleicht besser merken kann. Stimmt die Richtung, richtet sich die Stimmung. Je nachdem, wie ich mich ausrichte, wie ich mein Leben ausrichte, hat das Einfluss darauf, wie es mir geht, wie mein Leben ausschaut. Wenn ich viel Zeit in der Sonne verbringe, hat das einen Einfluss auf mich. Dann hat das einen Einfluss auf meine Haut, auf meinen Körper, aber auch auf die Psyche. Wenn ich irgendwo im Keller eingesperrt bin und nie Tageslicht sehe, hat das auch Einfluss auf meinen Körper und auf die Psyche. Deshalb stimmt die Richtung, richtet sich die Stimmung. Und das soll man nicht vergessen, dass man immer wieder in die richtige Richtung schauen, denken und gehen. Woran will uns Paulus erinnern? Es gibt da so ein paar große Themen im Kolosserbrief. Das erste Thema ist, wer ist Jesus Christus? Da im ersten Kapitel gibt es also eine richtige Hymne an Jesus. Da schreibt er, er ist das Ebenbild Gottes, der Erstgeborene, über allem Geschaffenen. In ihm wurde alles erschaffen. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da. Alles hat in ihm Bestand. Er ist der Kopf der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. In allem ist er der Erste. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden irgendwo in der Stadt, wer Jesus war bzw. ist, würden wahrscheinlich alle möglichen Meinungen kriegen. Ja, Wanderprediger, Prophet, Wunderheiler, was auch immer. Ist in Wirklichkeit wurscht, was die Leute denken oder sagen, wer Jesus war und ist. Wichtig ist, was die Bibel über ihn sagt, was Gott selbst über ihn sagt. Das nächste, was damit zusammenhängt, ist die Frage, was hat Jesus getan? Und da schreibt Paulus auch im ersten Kapitel, durch ihn wurden wir freigekauft, durch ihn sind uns die Sünden vergeben, durch ihn hat er alles mit sich versöhnt, durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut hat er Frieden gemacht. Im zweiten Kapitel dann, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Und wer den Kreuzestod von Jesus nicht verstanden hat und wer das nicht persönlich für sich in Anspruch genommen hat, der hat in Wirklichkeit gar nichts verstanden. Der muss für seine Sünden selbst bezahlen. Das nächste große Thema ist dann, wer bin ich in Jesus Christus? Und bei dieser Frage geht es um unsere Identität. Wer bin ich? Und da schreibt Paulus im ersten Kapitel, durch ihn wurden wir freigekauft, durch ihn sind uns die Sünden vergeben. Im zweiten Kapitel dann, ihr wart tot und nun seid ihr mit Christus lebendig gemacht. Alle Verfehlungen sind vergeben. Durch den Schuldschein, den hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, damit für immer beseitigt. Genau da geht jetzt Paulus im dritten Kapitel weiter. Und Paulus neigte dazu, dass er irgendwas schreibt, dann geht er weiter, dann geht er nochmal nach hinten, wiederholt es nochmal, hängt noch einen Gedanken an, geht wieder einen Schritt nach vorne, nochmal zwar zurück, wiederholt noch einmal was. Und Petrus schreibt über ihn, der liebe Bruder Paulus ist halt ab und zu ein bisschen schwer zu verstehen. Und deshalb werde ich jetzt diese fünf Verse auch nicht der Reihe nach durchgehen, sondern habe das ein bisschen thematisch gegliedert. Und möchte anfangen mit dem dritten Vers. Da schreibt er, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Dann Vers 1, ihr seid nun zusammen mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben auferweckt worden. Und dann Vers 4, wenn Christus, der Messias, euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Also wir sind gemeinsam mit Jesus gestorben, begraben, wieder auferstanden zu einem neuen ewigen Leben, das jetzt schon beginnt und bis in alle Ewigkeit anhält. Und das wird gerade auch in der Taufe so schön dargestellt. Das Untertauchen, das Sterben, das Begrabenwerden und das Auftauchen zu einem neuen, ewigen Leben. Und da diese Neugeburt so eng mit Jesus verbunden ist, das zeigt auch, dass das ein für allemal Ereignis ist. Jesus ist einmal gestorben, ein für allemal. Das kann, darf und soll nicht wiederholt werden. Und so sind auch wir mit ihm ein für allemal gestorben. Auch das kann, darf und soll nicht wiederholt werden. Im Herbst hängen wir immer unsere Sommerjacken in den Kasten und holen dann die Winterjacken raus. Und im Frühjahr machen wir das dann umgekehrt. Aber bei der Neugeburt ist es eben nicht so, dass man dann die alten Sachen wieder rausholt und nochmal verwendet, sondern es ist ein ein für alle Mal Ereignis. Das alte Gewand, die alte Identität ohne Jesus ist nicht irgendwo im Kasten und wenn wir Lust und Laune haben, holen wir es wieder raus, sondern es ist bei der Altkleidersammlung, bei der Müllverbrennung oder sonst wo, es ist weg, es ist nicht mehr da, wir sind gestorben mit Jesus. Und das hat Konsequenzen. Das Leben danach schaut eben anders aus. Und darum ist dann die nächste Frage, was soll ich tun? Auch wieder vielleicht so eine kleine Eselsbrücke, damit man sich besser merkt, wer ist Jesus, was hat Jesus getan, wer bin ich in Jesus, was soll ich tun? Und bei der Frage, was soll ich tun, gibt es mitunter ein bisschen eine falsche Denkweise über die Gnade. Und man denkt, ja, ich brauche gar nichts tun, Jesus hat alles getan. Und wir haben ja letzten Sonntag den Unterschied gehört zwischen Religion und Glaube. Religion sagt, du musst etwas tun, Glaube sagt, Jesus hat alles getan. Und das stimmt, was unsere Errettung angeht, hat Jesus alles getan. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt gar nichts mehr tun muss, dass ich jetzt nur da sitze und auf mein himmlisches Taxi warte, das mich dann in den Himmel bringt und bis dorthin habe ich gar nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, das Neue Testament spricht eigentlich sehr viel davon, wie unser Leben jetzt ausschauen soll, wie wir unser Leben mit Jesus gestalten sollen, was wir tun sollen in diesem Leben und mit diesem Leben. Und wie immer gibt es da natürlich eine falsche Ausrichtung. Und da schreibt Paulus dann im 5. Vers, darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Und das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Wenn ich mit Jesus eh schon gestorben bin, warum muss ich jetzt dann noch was töten, wenn ich eh schon tot bin quasi? Ja, wir sind mit Christus gestorben, aber wir sind ja nicht tot, wir leben ja alle da. Wir atmen, wir leben hier in dieser Welt. Und William MacDonald hat da, finde ich, recht eine hilfreiche Unterteilung gemacht zwischen unserer Stellung, unserer Identität in Christus und unserem momentanen Zustand, unserem Leben. Also unsere Identität, Stellung auf einer Seite und unser Zustand, unser Leben auf der anderen Seite. Was unsere Stellung, unsere Identität angeht, haben wir bereits ewiges Leben, sind wir bereits mit Jesus und haben schon unsere Eintrittskarte, unseren Pass für den Himmel, aber trotzdem sind wir jetzt noch hier auf dieser Erde, in unserem alten Körper, der da und dort zwickt und zwackt und irgendwie immer mehr dem Verfall geweiht ist. Das ist unser momentaner Zustand, nicht unsere Identität. Und ich habe schon einmal gesagt, der alte Adam, der ist leider ein sehr guter Schwimmer. Und er taucht einfach immer wieder auf. Und deshalb müssen wir den einfach immer wieder ersäufen und immer wieder töten. Den inneren Schweinehund, den alten Adam, das alte Fleisch, das Menschliche in uns. Und wir leben eben zwischen diesem jetzt schon und doch noch nicht. Wir gehören jetzt schon zu Jesus, wir haben jetzt schon ewiges Leben, wir haben jetzt schon eine neue, ewige, heilige, sündlose Identität, aber wir können das halt noch nicht so wirklich hundertprozentig ausleben. Und deshalb müssen wir einfach das Böse in uns immer wieder abtöten und dagegen ankämpfen. Und das ist oft der Kampf. Es gibt nur einen richtigen Weg. Und der Weg hat einen Namen, das ist Jesus Christus. Aber es gibt leider viele falsche Wege und falsche Ausrichtungen. Und wir haben letzten Sonntag schon von einer falschen Ausrichtung gehört, das ist die religiöse Ausrichtung. Menschliche Regeln, Gebote, Verbote, das darf man nicht, das hat nie funktioniert und das wird nie funktionieren. Dabei liegt es nicht an Gottes Geboten, die sind heilig und gut, nur wir sind einfach nicht fähig, dass wir es umsetzen können, dass wir es befolgen können. Und wir brauchen es auch gar nicht, weil das Jesus bereits getan hat. Er hat das Gesetz erfüllt und wir sollen und dürfen es deshalb jetzt gar nicht mehr versuchen zu erfüllen, weil er das schon getan hat. Das wäre eigentlich eine Beleidigung, das jetzt selbst auch nochmal zu versuchen, obwohl es er schon erfüllt hat. Und heute, bei diesem fünften Vers, sehen wir eine weitere falsche Ausrichtung. Und das ist, könnte man sagen, das Gegenteil von der vorigen. Der eine ist die religiöse Ausrichtung und diese Ausrichtung geht eher in Richtung Ausschweifung. Und das sind zwei gefährliche Irrwege, das war damals schon so und hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert. Die einen, die alles ganz genau nehmen wollen und alles bis ins letzte Teil mit Regeln und Geboten und Gesetzen umsetzen wollen und die anderen sagen, ist eh wurscht, tu einfach was du willst, du hast, wie du es willst, Gott vergibt es dann eh sowieso. Und das sind beides falsche Ausrichtungen. Und was Paulus hier in dieser Liste auflistet, hat alles mit sexueller Unmoral zu tun. Ein bisschen später kommt dann noch eine weitere Liste, da haben wir dann nächsten Sonntag davon, eine weitere falsche Ausrichtung. Aber hier sagt er ihm, darum tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, böse Lüste. Sexualität ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes, hat ja Gott uns gegeben. Es kommt aber eben auf die Ausrichtung an. Es kommt auf unsere Ausrichtung an. Und bei sexueller Unmoral, da denken wir jetzt vielleicht an die Epstein-Affäre, an Pädophilie, an Vergewaltigung oder sonst irgendwas. Aber so weit brauchen wir gar nicht gehen. Außerehelicher Sex, vorehelicher Sex, Fremdgehen, das sind Dinge, die in unserer Gesellschaft kein Vergehen sind. Das ist eigentlich ganz normal, kann jeder tun, wie er will. Bei Gott ist das Unmoral. Schamlosigkeit, Zügellosigkeit, Leidenschaft. Manche Übersetzungen schreiben da auch falsche Leidenschaft. Was ich denke, zu Recht ist, denn Leidenschaft selbst ist ja nichts Schlechtes. Denkt an den Titel einer vorigen Predigt, Leidenschaft, die Leidenschaft. Wir sollen ja leidenschaftlich für Gott leben. Leidenschaft ist etwas Gutes, aber es kommt eben auf die richtige Ausrichtung an. Genauso bei der Lust. Lust ist an sich ja nichts Schlechtes. Luther übersetzt zum Beispiel den Psalm 37, habe deine Lust am Herrn. Andere sagen, habe deine Freude am Herrn. Lust, Freude ist etwas Positives. Aber es muss eben die Ausrichtung passen. Die passt eben oft nicht. Es kommt auf die Ausrichtung an. Darum stimmt die Richtung, dann richtet sich die Stimmung. Und am Ende schreibt dann Paulus ja noch etwas über die Habgier, die Götzendienst ist. Und auf den ersten Blick denkt man sich, irgendwie passt das jetzt gar nicht zu diesen sexuellen Sachen. Aber in Wirklichkeit ist das eigentlich der Ursprung des Übels und geht zurück bis zu Adam und Eva. Es ist Götzendienst. Sie hatten alles und wollten mehr. Sie wollten sein wie Gott. Habgier, die Gier, haben zu wollen, immer mehr haben zu wollen. Und ich habe jetzt vor kurzem so einen christlichen Kabarettisten gehört, der hat da Adam und Eva so ein bisschen nachgespielt und da sagt ihm Adam zu Eva, ach Eva, das Leben ist so schön, wir haben alles, wir haben Essen in Hülle und Fülle, wir leben hier wie König und Königin, wir herrschen über die ganze Natur, wir haben den Tieren den Namen gegeben. Es ist einfach perfekt, es ist das Paradies hier. Und dann sagt Eva, ja, es ist einfach nicht genug. Und er bringt es ziemlich witzig, aber es ist in Wirklichkeit traurig. Wenn man alles hat, dann sagt, nein, es ist nicht genug. Habgier, die Gier, mehr haben zu wollen. Und wenn ich es nicht kriege, dann nimm es mal. Habgier. Das ist im Endeffekt Götzendienst. Und diese sündige Natur, die schlummert einfach immer noch in uns. Und deshalb müssen wir es einfach immer wieder töten, immer wieder dagegen ankämpfen, gegen diese falsche Ausrichtung und uns eben richtig ausrichten. Das ist dann das Nächste, die richtige Ausrichtung. Und dann ist die große Frage, ja, wie mache ich das? Wie richte ich mich richtig aus? Wenn ich mal schlecht gelaunt bin, wenn ich traurig bin, vielleicht ein bisschen depressiv, was mache ich dann? Ich höre mir melancholische, traurige Musik an. Wird das meine Stimmung heben? Eher unwahrscheinlich. Ein Alkoholiker, der sich vornimmt, ich trinke jetzt kein Bier mehr. Dieses schöne Bier, flüssiges Gold, frisch aus dem Kühlschrank, richtig temperiert, mit dieser schönen Schaumkrone oben drüber. Dieses Bier will ich nicht mehr trinken. Woran denkt er die ganze Zeit? Ans Bier. Wird ihm das helfen? Eher nicht. Bei meinem ständigen Kampf gegen meine innere Naschkatze denke ich mir oft, wenn ich so in die Arbeit fahre, heute werde ich nichts naschen. Ich brauche nichts naschen, habe jetzt gar keine Lust zum Naschen, brauche nichts naschen. Und dann geht halt so der Doktor hin und irgendwann denke ich mir, wir haben da so einen eigenen Kasten, wo die ganzen Naschsachen drinnen sind, ich schaue nur mal rein. Einfach nur, um zu sehen, dass eh nichts drinnen ist, was ich haben möchte. Und dann mache ich auf. Hat wer aufgefüllt. Was ist denn da alles drinnen? Haribo. Schon lange nicht gegessen. Ja gut, nein, zu, braucht nichts. Braucht kein Haribo. Was war denn da unter dem Haribo? Da war noch irgendwas. Dann haben wir reingeschaut. Schokokekse. War nicht schlecht. Nein, braucht keine Schokokekse. Zu. Weiß ich, wie Schokokekse schmecken. Braucht jetzt auch nicht kosten. Habe ich schon gegessen. Was waren das eigentlich für Schokokekse? Nochmal auch schon. Die Marken kenne ich gar nicht. Wäre schon interessant jetzt zu kosten, wie die schmecken. Und irgendwann werde ich halt nicht mehr reinschauen, sondern reingreifen. Ganz klar. Ein Grund, warum Menschen früher vielleicht weniger Depressionen und weniger psychische Probleme gehabt haben, und das ist ein komplexes Thema, gibt es keine einfachen Lösungen dafür, aber ein Grund war sicher der, dass sie ganz einfach keine Zeit gehabt haben, um sich Gedanken zu machen. Wie fühle ich mich heute? Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Was hätte ich gern anders gemacht? Sie waren einfach damit beschäftigt, dass schauen, dass Essen für die Familie am Tisch kommt, dass das Loch im Dach repariert wird, dass es nicht reinrenkt, und waren froh, wenn sie am Abend dann schlafen haben können und eine Ruhe gehabt haben. Es war einfach keine Zeit dafür da. Und man weiß heute, dass Beschäftigung eine wirklich gute Therapie ist gegen Depressionen. Und ich habe erst diese Woche jetzt wieder so einen Bericht gehört darüber, dass Ablenkung und Beschäftigung ein gutes Hilfsmittel gegen Schmerzen ist. Wenn man eben nicht ständig in sich reinhorcht und überlegt, zwickt es irgendwo, tut irgendwo was weh. Nein, es ist gut, wenn man sich mit etwas anderem beschäftigt und nicht immer daran denkt, vielleicht tut mir irgendwo was weh. Und wir haben bei uns in der Arbeit, müssen wir einmal die Woche bei der Visite durchfragen wegen Schmerzen. Haben wir die Schmerzskala von 0 bis 10 und bei der Visite, das läuft dann meistens eher so mit einem lockeren Gespräch ab und das ist nett und gut und man redet über alles Mögliche. Und dann kommt oft zum Schluss dann noch die Frage, bevor ich es vergiss, haben Sie irgendwo Schmerzen? Und die Leute sagen, eigentlich jetzt was sagen, doch, die Schulter tut es doch ein bisschen weh. Der wäre sonst gar nicht drauf gekommen, dass er vielleicht weh hätte. Also es ist oft gut, wenn man eben an gewisse Sachen nicht denkt und stattdessen an was anderes denkt. Und damit wir nicht ständig in die gleichen Fettnäpfchen treten, die gleichen sündigen Fallen, die gleiche schlechte Ausrichtung, die gleichen Gedanken, wo wir wissen, das sind nicht gut, um dem zu entkommen, ist es richtig und wichtig, dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren, dass wir uns anders ausrichten. Darum stimmt die Richtung, richtet sich die Stimmung. Und das weiß auch Paulus, und darum schreibt er ganz am Anfang, und jetzt sind wir bei Verse 1 und 2, richtet euch ganz nach oben aus, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz neben Gott. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Ein Richtungswechsel, ein Perspektivenwechsel, eine veränderte Ausrichtung. Stimmt die Richtung, richtet sich die Stimmung. Noch einmal, was ist das Ziel für uns Christen? Das K, wir wollen komplett sein, vollkommen, reif, mündig, im Glauben wachsen, Jesus ähnlicher werden. Man könnte auch sagen, wir wollen bessere Christen werden. Klingt vielleicht komisch, aber ist eigentlich das. Jesus ähnlicher werden, ich möchte ein besserer Christ werden. Wie werde ich ein besserer Christ? Indem ich ständig drauf schaue, was es schlecht läuft, ständig schimpf über Putin, Trump, die korrupten Politiker, den Zustand in der Gemeinde, das passt nicht, da ist schon wieder Fehlverhalten und ständig irgendwas zum Kritisieren suche und wahrscheinlich auch finde, werde ich dadurch ein besserer Christ? Nein, sicher nicht. Ich werde ein besserer Christ, indem ich auf den besseren Christus schaue. Ich werde ein besserer Christ, indem ich auf den besseren Christus schaue. Wie mache ich das jetzt konkret? Wir wissen, wir haben zwei Hände und wir haben zwei Werkzeuge. Bibel lesen und Gebet. Gott spricht zu mir, ich spreche zu Gott. Und es sind zwei mächtige Werkzeuge. Die Frage ist, was mache ich den restlichen Tag? Und vielleicht kann man unser geistliches Leben auch ein bisschen mit körperlicher Fitness vergleichen. Einerseits, weil der Vergleich naheliegend ist und weil Paulus das auch ganz gern getan hat. Man weiß, eine halbe Stunde bis Stunde Sport, Bewegung am Tag, das ist gut für uns. Das ist gut für unsere Fitness, gut für unsere Gesundheit. Aber was mache ich die restlichen 23 Stunden? Fitness-Experten raten, dass man abgesehen von dieser Trainingseinheit, die gut und wichtig ist, auch den restlichen Tag darauf achtet, dass man in Bewegung bleibt, dass der Stoffwechsel in Bewegung bleibt. Zum Beispiel, indem man nicht mit Lift fährt, sondern die Stiegen nimmt. Dass man kurze Wege zu Fuß zurücklegt, statt dass man mit dem Auto fährt. Die Devise ist, mehr stehen als sitzen, mehr gehen als stehen. Man weiß, dass das gut ist. Und übertragen auf unser geistliches Leben bedeutet das, Bibellesen und Gebetszeiten, das sind so unsere Trainingseinheiten, die gut und wichtig sind. Aber was mache ich den restlichen Tag? Was mache ich die restliche Zeit? Da muss ich auch darauf achten, dass die Ausrichtung passt. Und da jetzt zum Schluss einfach ein paar so praktische Tipps. Zum Beispiel das Handy. Was ist die erste App, wenn du in der Früh oder vormittags das Handy zur Hand nimmst? Welche App machst du als erstes auf? WhatsApp, E-Mail, TikTok, Instagram, Facebook oder die Tageslosungen oder die Bibel-App? Stimmt die Richtung, richtet sich die Stimmung. Und da habe ich heute zum Beispiel die Tageslosung, da steht drüber, dritte Sonntag der Passionszeit. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Passt genau. Stimmt die Richtung, richtet sich die Stimmung. Und es gibt auch so kleine Veränderungen im Alltag, die viel ausmachen, die viel über unsere Ausrichtung aussagen. Und im Alten Testament findet man viele Erinnerungen, dass sich das Volk an den Auszug aus Ägypten erinnert. Im Neuen Testament findet man viele Erinnerungen ans Evangelium, an Jesus, dass wir das nie vergessen und uns immer wieder bewusst machen, was Jesus für uns getan hat. Und auch wir können im Alltag einfach immer wieder so kleine Eselsbrücken, kleine Erinnerungen einbauen, um auf unsere Ausrichtung zu achten. Zum Beispiel, bleiben wir noch beim Handy. Wir haben alle am Handy eine Weckfunktion oben. Muss man nicht laut machen, kann man auch still machen. Eine Erinnerungsfunktion. Kann man einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal, kann man stündlich eingeben, eine Erinnerungsfunktion. Und das kann man nutzen. Zum Beispiel 10 Uhr, Zeit, um ein kurzes Gebet für die Familie zu sprechen. Das kann man ja zu einer Zeit dann einprogrammieren, wo man weiß, okay, da bin ich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht unbedingt voll im Stress, sondern habe vielleicht eine halbe Minute Zeit, um mich einfach auszurichten. Wenn es vibriert, Zeit für die Gemeinde zu beten, für die Regierung zu beten, für Nahost zu beten, was auch immer. Einfach nur ein kurzer Gedanke, Erinnerung, um mich richtig auszurichten. Oder man kann, wenn man das Haus oder die Wohnung verlässt, jedes Mal, wenn ich die Tür zusperre, ein kurzes Gebet um Bewahrung, dass mir nichts passiert. Oder wenn ich wieder heimkomme und die Tür wieder aufsperre, kurzes Dankgebet, dass mich kein Auto zusammengeführt hat. Oder am Abend beim Schlafengehen einfach ein kurzer Rückblick, kurzes Dankgebet. Manche picken sich ja irgendwo Post-its hin mit irgendwelchen mutmachenden Sprüchen oder Bibelverse. Oder beim Computer, den Bildschirmschoner kann man dementsprechend einstellen. Eine super Sache ist zum Beispiel auch das Händewaschen. Tun wir normalerweise öfters am Tag. Beim Händewaschen könnte man jedes Mal daran denken, dass mich Jesus von meinen Sünden reingewaschen hat. Auch so kurze kleine Eselsbrücke, einfach nur, um mich den ganzen Tag hinweg richtig auszurichten. Und ihr habt da vielleicht selbst auch ganz kreative Ideen und Eselsbrücken, und wir werden dann nach der Predigt ein Lied singen und dann gibt es eine Gelegenheit, dass man rauskommt und sagt, das und das mache ich, um mich richtig auszurichten. Oder an der nächsten Sonntag, oder man kann das auch in unserer Signalgruppe schreiben. Ich denke, dass es einfach gut ist, dass wir uns da gegenseitig ein bisschen aufbauen und unterstützen und helfen, um uns einfach richtig auszurichten. Stimmt die Richtung, richtet sich die Stimmung. Richtet euren Sinn auf das Himmlische und nicht auf das Irdische. Amen.